Hallo liebe Stehaufmenschen zu einer neuen Podcast-Folge. Am liebsten hätte ich heute zusammen mit euch Theaterluft geschnuppert, euch mitgenommen ins Theaterhaus Zürich, um Miriam Mertens auf der Bühne zu sehen und zu hören, wie ihre kräftige Stimme mit viel Leichtigkeit diesen wahnsinnig großen Raum füllt. Aber dort hätte sie ja keine Zeit gehabt, uns ihre Geschichte zu erzählen, und die wollen wir ja schließlich hören. Und deshalb habe ich mich mit Miriam in einem virtuellen Raum getroffen. Und sie hatte sich bei sich zu Hause auf der Couch gemütlich gemacht und wir haben ganz offen, ehrlich und ausführlich über ihre tückische Krankheit Mukoviszidose gesprochen. Denn die begleitet die Schauspielerin tatsächlich schon ihr ganzes Leben lang. Als die Lungenkrankheit diagnostiziert wurde, dachten die Ärzte, Miriam würde nicht älter werden als 5. Vor 6 Jahren dann, da war Miriam schon über 40, hat ihr eine neue Lunge das Leben gerettet. Wann hast du denn das erste Mal realisiert, dass du was wirklich Ernstes hast?
Ich habe es eigentlich eher so gemacht, zum Beispiel, wenn ich bei einer Freundin übernachtet habe und da war zum Beispiel, bei uns war immer nie die Heizung an im Winter und andere Wohnungen war natürlich die Heizung immer viel höher, weil meine Familie schon so Rücksicht darauf genommen hat, weil Heizungsluft so trocken und so schlecht ist und dass sie so auf die Bronchien geht, war unser Haus immer relativ kalt. Wenn ich aber zu jemandem anders ging und da übernachtet habe, dann habe ich zum Beispiel das immer extrem gespürt. Und wenn man liegt, dann wird ja das Atmen sowieso kurzatmiger. Und da habe ich immer gemerkt, oh, jetzt muss ich husten und das ist mir unangenehm. Und da habe ich das gemerkt. Ich habe es die ersten Jahre, war das, glaube ich, hauptsächlich für meine Eltern ziemlich furchtbar, weil die diese schreckliche Diagnose, also auch Prognose bekommen haben, dass ich nur irgendwie 5 Jahre alt werde. Aber ich habe mich ja, das ist ja das Komische dabei, dass ich mich gar nicht so wahnsinnig krank gefühlt habe. Ich habe halt schnell gemerkt, dass wenn ich sage, mir geht's nicht gut, es, besonders meine Mama, die das aber ganz toll gemacht hat, aber natürlich völlig hysterisch geworden, weil sie natürlich Angst hatte, jetzt passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und da habe ich eigentlich immer am meisten gemerkt, also krank sein darf ich ja wohl scheinbar nicht oder so.
Deine Lungen haben sich durch die Krankheit ja immer wieder mit Sekret gefüllt, sodass du nur schwer atmen konntest. Wie hat dich das denn in deinem Alltag irgendwie eingeschränkt?
Du hast ja wie Schleim in deinem Körper und das muss ja raus. Und das alleine an sich ist natürlich widerlich. Und ich habe ganz schnell eine Antipathie natürlich auch dagegen gekannt. Und deswegen ist, glaube ich, auch früh dieses Doppelleben sozusagen passiert, weil es ist ja an sich eklig, also mir fällt kein anderes Wort dazu ein, als dass man sozusagen Schleim aus sich rausholt. Und das war mir natürlich auch sofort unangenehm vor anderen Kindern. Und da dachte ich dann immer, oh, bei mir stimmt ja irgendwas nicht, weil die anderen Kinder, da kommt ja, sage ich jetzt mal, kein Schleim raus oder so. Und das fand ich furchtbar, das muss ich schon sagen.
Und wie sieht so ein Doppelleben aus?
Ja, in meiner Kindheit war es natürlich noch nicht so ausgeprägt, weil ich war in meiner Kindheit natürlich mit meiner Familie viel zusammen und meine Brüder haben sich um mich gekümmert oder so. Und die zwei, drei, vier besten Freundinnen, die ich so hatte, die wussten das. Nun ist es ja so, dass die ersten 11 Jahre ja überhaupt nichts gemacht wurde. Und als dann ich nach München ging und die Therapie überhaupt eigentlich losging mit Inhaliergerät und Antibiotika und intravenöse Antibiotikakuren und so. Da habe ich so angefangen, okay, diese Zeiten, wo ich die Therapie machen möchte, ohne es als Doppelleben zu definieren, die möchte ich doch bitte lieber für mich alleine machen.
11 Jahre lang bekam Miriam gar keine Therapie. Ihre Mutter hat ihr zwar jeden Tag den Rücken abgeklopft, damit sich das Sekret löst und abfließt, aber erst als 2 Ärzte in München eine Ambulanz für Mukoviszidose-Kranke gründen, ging es dann los. Miriam verbrachte dann in der Klinik 6 Wochen.
Als ich nach den Ferien dahin kam, war das natürlich erstmal sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich, bevor ich dahin kam, nie länger im Krankenhaus war. Und nun wurde ich auf einmal da sozusagen wie so hochgepäppelt und mit intravenöser Antibiotikakur und dauerhaft irgendwelche Glukose wie so und Astronautennahrung und so. Und ich habe ja in diesen 6 Wochen irgendwie 10 Kilo zugenommen, so, weil der Körper so dünn wird durch diese ständige Entzündung der Lunge. Das ist im Grunde, es ist alles wie so ein negativer Kreislauf. Wenn du nichts behandelst, dann ist die Entzündung im Körper zu groß, dann muss der Körper seine gesamte Energie aufwenden, um gegen diese Entzündung zu kämpfen. und kommt zu dem anderen, was ein normaler, gesunder Körper braucht, kommt der gar nicht. Und deswegen bist du ganz schnell ganz dürre. Und deswegen wurde ich da erstmal gepäppelt und gemästet. Und nach anfänglichem fand ich das natürlich schrecklich. Und gleichzeitig wusste auch, das ist eine Begegnung fürs Leben. Und das wusste ich in dem Moment, als ich die sah. Ich wusste, dass die mir helfen werden. Und ich wusste, dass die nicht mehr aus meinem Leben im positiven Sinne verschwinden werden.
Wie war denn dann so der Plan? Wie sah der aus? Das war ja dann auch so das erste Mal, dass du die Prognose bekommen hast, dass man was machen kann.
Es wurde einfach gesagt, ab jetzt geht's los. Das heißt, dreimal am Tag inhalieren, mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde. Da jeweils Übungen machen, autogene Drainage, so eine Atemtechnik, damit du unabhängig bist. Weil früher wurde ich ja immer nur abgeklopft. Also, dass du sozusagen ein autonomer Mensch bist, der das selber in der Hand hat, was diese Krankheit betrifft. Dauerhaft Antibiotika, Enzyme für den Magen-Darm-Trakt, zweimal im Jahr intravenös Antibiotika, egal ob du krank bist oder nicht. Einmal vom Winter, weil der Winter immer Feind war, einmal nach dem Winter, um eine Stabilität da drin für dieses relativ schon früh kaputte Organ zu halten. Und das habe ich schnell begriffen, dass das der Schlüssel fürs Überleben ist. Weil ich war ja dann irgendwann auch in der Pubertät und da will man ja eigentlich überhaupt nichts und hat zu nichts Lust, vor allen Dingen nicht, was die Eltern einem sagen. Und ich habe relativ schnell wirklich mit 13, 14 begriffen, okay, wenn du das alles machen willst, was du machen willst, nämlich genauso, was deine Freundinnen oder so machen, dann musst du dir den Tag halt so einteilen, dass dieses Programm gemacht wird.
Du hast ja versucht, dein Leben so normal wie möglich weiterzuleben und wolltest dann auch mit deinem damaligen Freund ein Kind bekommen.
Also wir waren ja 7 Jahre zusammen und dann kam halt irgendwann der Wunsch, dass ich dachte, also wenn ein Kind, dann jetzt, weil ich kann das dann nicht wie normale Frau mit 39, wenn so die biologische Uhr tickt, sondern meine biologische Uhr hat halt mit 29 getickt, weil ich genau wusste, in 10 Jahren wirst du das natürlich nicht mehr packen. Und das habe ich dann irgendwie so durchgesetzt. Und es ging mir eigentlich okay, weil ich durch diese Disziplin und bei mir war halt immer dieser Trick, dass wenn es meiner Seele gut ging, dann ging es auch meiner Lunge gut, wenn ich dieses Ganze, also normal die Therapie gemacht habe. Und ich war sehr glücklich mit dem Vater von meinem Sohn und dachte, ja, das mache ich jetzt auch. Auch mit einer gewissen Naivität, das muss ich schon zugeben.
Gab es denn von Seiten der Ärzte keine Bedenken, dass du schwanger werden willst?
Doch, total. Das wurde mir komplett verboten und meine Eltern waren auch vollkommen dagegen. Und dann kam ja ein Hund und dann haben alle Hurra geschrien, jetzt haben sie einen Hund. Dann kommt nicht mehr dieser dämliche Gedanke mit einem Kind. Und dann war ich aber 2 Wochen später schwanger.
Endlich hatte sich der Kinderwunsch erfüllt, aber in der Beziehung war Miriam nicht mehr glücklich. Sie und ihr damaliger Freund haben sich dann erstmal auf Zeit getrennt. Aber als sie dann erfahren hat, dass ihr Ex-Freund ernst macht und auch eine neue Freundin hat, da ist sie erstmal zusammengebrochen.
Wie automatisch hat der Körper sich wie verabschiedet. Also die Lunge hat, wie wenn man so vollkommen auf Reserve ist und eben sagt, so jetzt habe ich kein Benzin mehr, jetzt ist Schluss, jetzt bleibe ich stehen. Und da habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht. Das hat der Körper im negativen Sinne selber gemacht. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich weder ein- noch ausatmen konnte und bin dann sofort ins Krankenhaus. Und dann bin ich richtig ein bisschen wie abgestürzt. Und die Lunge war nur noch so wie so ein komischer Ballon, völlig überbläht. Und da war ich auch schon mal so ein bisschen, da war ich schon gar nicht richtig da. Da war ich schon mal so kurz davor, mich gesamt zu verabschieden. Weil natürlich, wenn du so ein Kind bekommst, wo du sowieso weißt, es ist ja wirklich ein Geschenk, wenn es einem verboten wird und ein Junge wird dann gesund und man hat das alles hinbekommen, dann bist du natürlich auch nochmal so besonders stolz. Und dann ist das irgendwie was. Also ich fand das einfach furchtbar. Ich fand das gar nicht so furchtbar, dass die Trennung von mir war, sondern ich fand das so furchtbar, dass man das selber nicht hinbekommen hat, diese Familie zu halten, weil ich ja selber aus so einer Familie komme, die so zusammenhält. Und das hat mich geköpft in dem Sinne. Und da hat mein Körper die Schwachstelle zugeschlagen. Und das war ziemlich schlimm. Da war ich schon so zwischen hier und irgendwo anders und hatte gar keine Kraft mehr im Körper und dann sollte ich am Sauerstoff bleiben und dann wusste ich aber, wenn ich jetzt am Sauerstoff bleibe, dann kann ich nicht mehr Theater spielen und wie soll denn das gehen, meinem 3-jährigen Kind hinterher zu laufen mit meinem Sauerstoffgerät und meinem Hund und da ist irgendwie komplett alles zusammengebrochen und dann kommt bei mir immer, wenn ich ganz unten bin, kommt irgendwie so ein Instinkt, der sagt, das hat keinen Sinn, jetzt musst du wieder hoch und auch wenn es eine Zeit dauert, jetzt musst du aus diesem selbstmitleidigen Moloch wieder raus und Stufe für Stufe dich nach oben kämpfen. Und das habe ich dann gemacht. Das ist eigentlich erstaunlich, weil meine Sauerstoffwerte wirklich katastrophal waren und Ärzte zu mir gesagt haben, die werden auch nicht mehr, also du musst am Sauerstoff bleiben. Und ich habe es aus irgendwelchen Gründen geschafft. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie. Wahrscheinlich auch wieder durch den Kopf, dass diese Sauerstoffwerte sich wieder stabilisiert haben und ich ja dann immerhin nochmal 8 Jahre.
War denn Transplantation gar kein Thema für dich, deine Eltern oder die Ärzte?
Also für die Ärzte war es sicher ein Thema, wobei die zwei so waren und da scheidet sich die Ärztekunst bei der Krankheit. Da gibt es Ärzte, die sagen, was soll dieses ganze Gequäle mit der Mukoviszidose? Die kann also mit 19 oder so transplantieren wir die. Das ist dann, hat die wenigstens noch 3 Jahre, wo es der normal geht oder so. Meine Ärzte waren so, dass sie gesagt haben, mit der Mukoviszidose schafft sie noch 15 Jahre. Das Risiko einer Transplantation, das können wir nicht beurteilen. Und wenn sie dabei stirbt, und es gibt viele, die dabei sterben, dann ist sie weg. Und so sind ja wie 15 Jahre weggeschmissen. Also die waren, deswegen habe ich ja auch so lange gewartet, die haben wirklich immer gesagt, wenn nichts mehr geht, wenn gar nichts mehr geht, unabhängig von deinen Werten, erst dann ist es soweit und vorher nicht. Und daran habe ich mich krampfhaft gehalten, auch ganz zum Schluss. Und ich hätte, meine Eltern haben sie das sowieso mehrfach gesagt und sie haben es, meine Eltern haben es aber von mir immer verheimlicht. Und dann erst, als bei mir wirklich nichts mehr ging, musste ich auch immer an meine Ärztin denken. Und da irgendwann ging halt gar nichts mehr. Ich konnte ja keine 3 Schritte mehr laufen. Und dann habe selbst ich dann auch eingesehen, dass ich gesagt habe, also entweder überlebe ich das jetzt noch oder dann sterbe ich halt. Aber ich habe es halt bis zur allerletzten Sekunde gewartet.
Du hast dich ja dann wieder verliebt in deinen jetzigen Freund Holger. War die Krankheit da schon weit fortgeschritten oder inwieweit hast du das dann auch relativ bald kommuniziert?
Ich habe es ganz schnell kommuniziert und der hat es vor allen Dingen auch ganz schnell gegoogelt. Der hat sich auch relativ schnell damit wirklich auseinandergesetzt, was das überhaupt, wie gefährlich das sein kann. Und der muss ich echt sagen, weil er ja nun nicht jemand ist, der in der Familie ist, weil ich immer das Gefühl habe, was die Krankheit ist. Ich glaube, das kannst du wirklich nur als Familienmitglied wirklich verstehen. Und der hat sich aber dessen irgendwie so angenommen und hat mich als selbst so selbstverständlich genommen, dass ich da mich ganz angenehm drauf einlassen konnte und nie das Gefühl hatte, oh Gott, man ist eine Belastung oder das nervt oder so. Weil ich meine, es war ein Sauerstoffgerät, weil ich dann irgendwann auch nachts, seit Joshuas Geburt, Sauerstoff brauchte. Es waren 3 Stunden Inhalation am Tag. Dann gab es ja mal Infekte, dann bin ich natürlich auch ein bisschen voller Angst oder kriege ich das wieder weg und so. Das spielt ja auch natürlich noch, man ist ja auch nicht Superwoman, also man hat natürlich auch Ängste. Oder dann hatte ich ja immer einen Hund, also der hatte ein Wahnsinnspaket da um sich herum. Deswegen muss der einen sehr geliebt haben und er liebt er einen sehr, weil da musst du schon relativ selbstlos sein, wenn du das alles mitmachst. Der hat das toll gemacht. Und umso mehr genießen wir das jetzt, weil jetzt ist ja auf einmal alles weg im positiven Sinne. Kein Inhaliergerät, kein Sauerstoffgerät, keine Ängste, so extreme Ängste.
Hast du dich denn auch gefragt, wie lange es noch so weitergehen kann?
Ja, natürlich, absolut. Und da rückte auch dieses Thema Transplantation immer näher. Und ich habe immer weiterhin behauptet, ich mache das nicht. Aber natürlich hat das im Unterbewusstsein, auch gerade wenn du ein Kind hast und nicht nur für dich alleine verantwortlich bist, sickert das natürlich auch in Träumen und überall durch. Der war also ein bisschen ein schleichender Prozess. Also der Moment war in dem Sinne, man muss ja so Voruntersuchungen und so machen, damit die überhaupt wissen, können wir die überhaupt transplantieren? Und da gab es einen Arzt, der eben so knallhart mit mir geredet hat, der gesagt hat, passen Sie auf, wenn Sie das jetzt nicht machen, dann sind Sie ungefähr in 3 Monaten tot, maximal. Und wenn Sie kippen, jetzt irgendeinen Schnupfen oder irgendeine Grippe oder irgendwas kriegen, dann können wir Ihnen auch nicht mehr helfen. Dann ist einfach Schluss. Und da habe ich wirklich erstmal wirklich einen Schreck bekommen, weil meine Schummeltheorie und so ging einfach nicht mehr auf. Gemerkt für mich selber habe ich es natürlich schon früher, weil wir auch so am Berg gewohnt haben hier in Zürich Und da habe ich das natürlich gemerkt. Es ging eigentlich überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich immer diese ganzen Theatervorstellungen, wie ich das geschafft habe, kann ich euch irgendwie fast gar nicht mehr sagen. Weil in dem Moment, wo ich im Theater war, in dem Moment, wo ich in der Maske war, in dem Moment, wo sich der Vorhang öffnete, ist aus irgendwelchen Kraftecken das noch gekommen, dass man diese Vorstellung spielt. Wie das war, weiß ich nicht mehr.
Miriam hat sich so lange gegen eine Transplantation gewehrt, wollte nicht mehr drüber nachdenken. Dann merkt sie aber, dass es die letzte Chance sein könnte, noch lange am Leben zu bleiben oder zumindest noch ein paar Jahre. Sie beschließt, sich für ein Spenderorgan listen zu lassen. Und nachdem sie unglaublich viele Voruntersuchungen über sich ergehen lassen hat, steht sie dann endlich auf der Liste und bekommt ein Telefon. Und weiß nur, vermutlich wird es irgendwann klingeln, wenn es eine passende Lunge gibt. Aber wann?
Das war eigentlich die schlimmste Zeit, finde ich, weil ab dem Moment, wo ich meine Unterschrift gemacht hatte, wusste ich, also war wie eine andere Zeit, die beginnt. Weil du ja nicht weißt, das ist ja das Verrückte oder wie aus so einem Film, du weißt ja nicht, wann du deinen OP-Termin hast. Und du weißt ja bei jedem Zahnarzttermin, welcher Zahnarzt es macht, du weißt die Praxis. Und hier weißt du gar nichts und es ist aber lebensbedrohlich. Und das ist eigentlich das, in dem Moment, also wenn ich meine Unterschrift leiste, beginnt eine solche Reise ins Ungewisse, dass ich eigentlich überhaupt nichts mehr weiß. Und das war, diese ganze Zeit war, die war voller Angst und voller gleichzeitig jeden Moment noch genießen. Und das war eigentlich, finde ich, die schlimmste Zeit, diese in dem Moment, wo man sich gelistet hatte. Ich wusste ja auch nicht, dass es 4 Wochen später schon klingelt. Was wir auf den Tag, genau, 9. Mai gelistet, 9. Juni kam dieser Anruf. Das hätte ja auch noch ein halbes Jahr dauern können oder 3 Tage oder 3 Jahre. Und alleine diese Ungewissheit hat mich vollkommen durcheinander gebracht, das muss ich wirklich sagen. Und du lebst ja nicht mehr normal, du kannst ja nicht mehr einkaufen. Und du hast ja immer Angst, dauerhaft Angst, dass dieses Telefon klingelt.
Du hast ja dann in der Zeit auch noch Theater gespielt. Wie geht das denn überhaupt?
Ich habe immer auch da, was ich ja sowieso schon immer gemacht habe, Tag für Tag und Schritt für Schritt, war da nun immer noch kleinere Schritte. Und jetzt lege ich mich 1 Stunde hin. Heute Abend habe ich Vorstellungen und lege mich nochmal mit Sauerstoff hin und esse nochmal gut und mache nochmal Übungen und heute Vorstellungen und dann nachts wieder Angst haben, das Telefon nicht gehört zu haben, 90 Mal aufs Telefon gucken, ah nein, es ist doch nicht. Und das war schlimm, also das war schrecklich.
Und dann kam endlich der erlösende Anruf.
Ja, hatte ich ein Gastspiel mit diesem Stück und war einen Tag vorher schon da und sollte am 9. Juni beim Deutschen Theater in Berlin spielen. Und war am 8. Juni aber schon da, mich ein bisschen vorher auszuruhen und zu akklimatisieren. Und lag da auch mit meinem Sauerstoffgerät und war sehr müde und war sehr verzweifelt, weil es mir echt körperlich sehr schlecht ging. Und ich immer dachte, boah, das schaffst du nie morgen, da diese Vorstellung ist ein Albtraum und du kriegst ja so kaum Luft, wie willst du Theater spielen und so. Und bin dann ins Bett und bin eingeschlafen und dann wurde ich von diesem Klingeln wach und dann waren die das. Und dann habe ich da so im Grunde wie so vollkommen paralysiert da abgenommen und dann haben die gesagt, ja, wir sind in 20 Minuten bei Ihnen und dann habe ich erstmal alleine im Hotelzimmer so eine völlige Panik bekommen. Und dann wusste ich aber irgendwie, ab dem Moment war dieses, ob ich jetzt sterbe oder nicht, in dem Moment habe ich es mir dann umgemünzt und habe gesagt, okay, jetzt soll das so sein und jetzt programmierst du um, auch deinen Kopf, nicht, dass es das Schlimmste ist, sondern dass es deine einzige Chance ist und nimmst das jetzt an, dass das passiert. Und das war auch da wieder der mentale Trick, nicht jetzt in völlige Panik zu geraten, sondern zu sagen, wenn du mal ganz ehrlich bist, kriegst du sowieso nicht mehr, hast du doch nicht mehr das Leben, was du leben willst. Du bist eigentlich nur noch am Inhaliergerät, nur noch am Sauerstoffgerät und deine Kapazität reicht für 1 Stunde und dann geht gar nichts mehr. Und nimm es doch als Chance und nicht als Ende. Und dann ging der Wahnsinn los. Und das geht ja dann relativ schnell. Also wir sind dann so nachts 12 oder so losgeflogen von Berlin aus. Und ich glaube morgens 5, 6 lag ich schon auf dem OP-Tisch.
Die OP dauerte etwa 8 Stunden. Wie ging es dir denn, als du aufgewacht bist?
Das war ganz schlimm. Das ist ja sowieso dadurch, dass du, also Schmerzen hat man ja nach jeder OP. Du weißt ja aber bei einer normalen, in Anführungsstrichen, OP, wenn du jetzt eine neue Hüfte oder Knie oder was auch immer machst, dass du, wenn du das dann sozusagen wieder da bist, dass das ja dann wieder geht. Hier weißt du ja gar nichts, weil du ja nicht weißt, was dein Körper zu diesem fremden Organ sagt. Deswegen hast du natürlich auch wieder doppelte Ängste. Erstmal muss dein Körper das aushalten und das ist für den Körper Hochleistungssport hoch 177, was der Körper da leisten muss. Also du bist am Anfang wie ein alter Mensch in deinem Körper. Du kannst gar nichts, du hast Kapazitäten von 3 Sekunden, dann driftest du wieder weg. Und hinzu kommt, dass du unbändige Angst hast, dieses Organ wieder zu verlieren, weil du nicht weißt, wie das geht. Die Mukoviszidose, die wusste ich ja, wie die geht. Hier weiß ich gar nichts, wusste ich nichts, gar nichts. Und das braucht schon eine ganz schöne Zeit. Ich habe es ja relativ schnell hinbekommen. Es gibt Menschen, die gehen erst mal ein halbes Jahr in Koma oder sind wochenlang auf der Intensivstation. Ich war ja 3 Tage auf der Intensivstation, das ist ja gar nichts. Und 5 Wochen im Krankenhaus, 3 Wochen im Krankenhaus und 5 Wochen in der Reha und dann war ich wieder zu Hause. Das ist relativ schnell. Das ist auch eine Glückssache und es ist natürlich auch wieder eine mentale Sache, schnell raus zu wollen und alles zu machen, was nur irgend möglich ist.
Wie hast du denn die Zeit auch so psychisch erlebt? Also wie hast du es geschafft, dich immer wieder aufzubauen? Es gab ja auch immer wieder Rückschläge. Also wie hält man das aus?
Ja, es war schon hart, weil es geht schon an die äußerste Kapazität, die ich besitze in meinem Körper und in meinem Kopf. Und das wurde vor 6,5 Jahren wie komplett ausgeschöpft, bis auf die letzte Reserve. Und das mag ich auch immer noch, das muss ich echt sagen, dass ich manche Sachen nicht mehr so gut ertragen kann.
Miriam hatte so sehr Angst, dass ihr Körper die neue Lunge abstößt. Aber zum Glück ist es bis heute nicht passiert. Damit das Organ weiterhin funktioniert, muss ihr Immunsystem aber mit Medikamenten unterdrückt werden. Wie hoch ist denn jetzt immer noch die Gefahr, dass dein Körper die Lunge nicht will?
Ich kann das gar nicht so beurteilen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht so genau. Also es ist so, wenn ich jetzt die 3 Wochen die Tabletten nicht nehmen würde, würde ich eine Abstoßung bekommen. So, aber das muss man ja nicht. Das ist ja bekloppt. Also nehme ich natürlich die Tabletten und versuche das ja sowieso alles verantwortungsvoll zu machen. Und das, was passieren kann, ist eine chronische Abstoßung. Das heißt, dass der Körper langsam denkt, na, gehört das mir oder nicht? Und es so langsam wieder bergab geht. Und da habe ich natürlich selber auch Angst vor, aber bin auch ein großer, großer Verdränger und denke, noch ist es ja nicht so weit. Ich kann es nicht, also, weißt du, ich habe natürlich sämtliche Statistiken gebrochen, von der Prognose, dass ich 5 wäre, auf die Prognose, dass ich 18 werde, auf 25, jetzt bin ich 48 und jetzt schauen wir mal, wie die Reise so weitergeht. Und ich versuche einfach jeden Tag zu genießen.
Du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, wie dich deine mentale Stärke aus solchen Löchern, in Anführungszeichen, oder auch damals, als du zum Beispiel den Zusammenbruch hattest, befreit hat. Hast du eine Idee, woher diese Stärke kommt?
Ich glaube, also erstmal liegt das echt an meiner Familie, weil das ist auch die Philosophie von meinen Eltern. Und dann ist da irgendwas scheinbar wirklich, glaube ich, Angeborenes in mir, die Freude am Leben, weil ich das Leben so furchtbar gerne mag und es, finde ich, so tolle Sachen gibt, die ich selber ja alle noch gar nicht kenne. Das ist ich glaube wirklich, dass das in mir drin ist. Und ich habe mir das zur Religion oder zur Philosophie gemacht, mich nicht mental von dieser Krankheit auffressen zu lassen, weil dann hätte ich gewusst, hat sie gewonnen. Und im Grunde war man 42 Jahre im Battle mit einer ziemlich bösen Krankheit, wo ich aber gesagt habe, wenn ich dir jetzt auch noch meinen Kopf gebe, meine mentale Stärke, dann hast du gewonnen. Und ich möchte aber gewinnen und nicht du.
Gewonnen hat Miriam in vielerlei Hinsicht. Heute steht sie mit noch mehr Kraft, Freude und natürlich viel mehr Luft zum Atmen auf der Bühne und begeistert ihr Publikum. Wenn ihr noch mehr über sie und ihre Geschichte erfahren wollt, dann folgt doch den Stehaufmenschen auf Instagram und Facebook. Dort zeigen wir euch auch ihr Buch Verschieben wir es auf morgen und mehr ihrer mutmachenden Aussagen. Meldet euch auch gerne bei uns unter mavi@burda.com, wenn ihr uns eure Stehaufmenschen-Geschichte erzählen wollt. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.